Aaliyah studierte sein ausdrucksloses Gesicht. Manchmal war die Funktionsweise seines Bewusstseins nahezu unergründlich für sie. Glaubte er, dass lediglich die Freiheit der Tat eine militärische Kraft aufrechterhalten konnte? Nun, das Leben auf Arrakis war einfach über eine zu große Zeitspanne hinweg sicher gewesen. Sinne, die sich zu lange auf omnipräsente Gefahren konzentrierten, ohne dass diese jemals eintrafen, führten dazu, dass sie nach und nach an Wachsamkeit verloren. Ja, sagte sie. Und wir haben immer noch die Fremen. Beweglichkeit, wiederholte Idaho. Wir dürfen nicht zum Gegenteil entarten. Das wäre die größte Narretei, die wir begehen könnten. Der Tonfall, in dem er diese Worte sprach, verunsicherte sie. Aaliyah sagte, Verdaden wird jede Möglichkeit, uns zu vernichten, nutzen. Ah, erwiderte er. Das ist es. Das ist eine Form der Initiative, eine Beweglichkeit, die wir in den alten Tagen nicht besaßen. Wir hatten einen Code, den Code des Hauses Atreides. Wir haben für jeden unserer Schritte bezahlt, während unser Gegner die Rolle des Plünderers spielte. Diese Einschränkung gilt heute natürlich nicht mehr. Jetzt können wir uns beide bewegen, sowohl das Haus Atreides als auch das der Corinos. Wir entführen meine Mutter sowohl, um sie vor einer Gewalteinwirkung als auch vor Gefahren jeglicher anderen Art zu beschützen, sagte Aaliyah. Wir leben immer noch nach unserem Code. Idaho sah auf sie hinunter. Sie kannte die Gefahr, die darin lag, einen Mentaten zur Analyse zu provozieren. Hatte sie denn noch immer nicht begriffen, was er herausgefunden hatte? Und dennoch, er liebte sie noch immer. Idaho rieb sich mit einer Hand über die Augen. Wie jung sie aussah. Jessica hatte recht. Aaliyah erweckte den Eindruck, als sei sie in all den Jahren ihres Zusammenseins um keinen Tag gealtert. Immer noch besaß sie die weichen Züge ihrer von der Bene Gesserit ausgebildeten Mutter. Aber ihre Augen deuteten auf das Erbe der Atreides hin. Sie waren abschätzend, fordernd, wie die eines Falken. Aber in ihrem Blick lag noch etwas anderes. Irgendetwas schien hinter ihren Augen zu lauern, und zwar voller Berechnung und Kälte. Er hatte der Familie Atreides lange genug gedient, um sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen zu kennen. Aber dieser Eindruck, den er zum ersten Mal in Aaliyah bemerkte, war ihm fremd. Auch wenn die Familie Atreides gelegentlich ein risikoreiches Spiel gegen ihre Gegner spielte, nie jedoch hatten sie dies in Bezug auf ihre Freunde und Verbündeten getan. Und schon gar nicht gegen Mitglieder des eigenen Hauses. Die Familie hatte ein Prinzip. Unterstütze die eigene Bevölkerung nach besten Kräften. Mache den Menschen klar, dass sie es unter deiner Regierungsgewalt besser haben als unter einer anderen. Zeige ihnen, wie sehr du deine Freunde liebst, durch die Aufrichtigkeit, die du ihnen gegenüber praktizierst. Und das, um was Aaliyah ihn gebeten hatte, präsentierte sich ihm als eindeutiger Anti-Standpunkt. Er fühlte es mit jeder Faser seines Körpers, mit jeder Zelle seines Gehirns. Es gab nichts, was seinen Standpunkt zu erschüttern vermochte. Abrupt schaltete Idahos Gehirn um. Seine Mentatensinne begannen sich zu voller Aktivität zu entfalten und tauchten sein Bewusstsein in jenen eiskalten Trancezustand, in dem die Zeit aufhörte zu existieren. Er war jetzt nur noch eine menschliche Rechenmaschine. Auch wenn Aaliyah jetzt bemerkte, dass sich all seine Fähigkeiten auf sie konzentrierten, konnte er jetzt nicht mehr zurück. Er gab sich völlig auf. Sein Geist trat in Aktion. Auswertung. In Aaliyahs Bewusstsein spukte das Abbild einer Pseudo-Jessica herum. Er sah diese Gestalt ebenso wie jene, die in ihm war, und den Duncan darstellte, der existiert hatte, bevor er zum Gula geworden war. Aaliyah war sich des Abbilds ihrer Mutter deswegen gegenwärtig, weil sie zu den Vorgeborenen gehörte. Idaho selbst hatte diese Erkenntnisfähigkeit durch die Behandlung der Tleilaxo erlangt. Doch Aaliyah lehnte den Reflex ihrer Mutter in sich ab und setzte damit deren Leben aufs Spiel. Deswegen lehnte sie einen Kontakt mit der Pseudo-Jessica in ihrem Bewusstsein ab. Und deswegen stand sie hundertprozentig unter dem Einfluss einer anderen Pseudo-Lebenseinheit, die in ihr steckte und alle anderen ausschloss. Sie war besessen. Entartet. Verdammt. Wie es die Art der Mentaten war, akzeptierte er diese Tatsache zunächst und wandte sich den Weiterungen dieses Problems zu. Derzeit befanden sich alle Angehörigen der Familie Atreides auf diesem Planeten. Konnte das Haus Corino einen offenen Angriff vom Weltraum aus riskieren? Sein Geist konzentrierte sich auf die Fakten, die alle Arten primitiver Kriegsführung beendet hatten. 1. Alle Planeten waren vom Weltraum aus verletzbar. Ergo Vergeltungs- und Racheaktionen wurden des Vorteils halber von jedem Hohen Hause aus von außerhalb vorgenommen. Verdaden würde wissen, dass die Atreides auf derartige Angriffe nicht unvorbereitet waren. 2. Energieschirme, die eine sichere Verteidigung gegen Raketenwaffen nicht-atomaren Typs darstellten, hatten dazu geführt, dass bewaffnete Auseinandersetzungen wieder Mann gegen Mann geführt wurden. Aber auch der Infanterie waren Grenzen gesetzt. Auch wenn das Haus Corino es geschafft haben sollte, seine Sardaukar-Truppen wieder auf den Kampfstand alter Zeiten zurückzutrainieren, stellten sie für die Fremen kein großes Problem dar. 3. Da der planetare Feudalismus noch immer in einer konstanten Furcht vor dem Durchsetzungsvermögen größerer technischer Klassen lebte, zeigten die Resultate von Butlers Dschihad auch heute noch seine Auswirkungen, soweit es technischen Fortschritt betraf. Die Ixianer, die Tlailaxu, sowie einige verstreute Randplaneten stellten das einzige uneinschätzbare Glied dieser Kette dar. Aber sie waren dem ständigen Misstrauen der anderen Welten des Imperiums ausgesetzt. Man konnte Butlers Dschihad nicht mehr ungeschehen machen, und mechanisierte Kriegführung bedurfte nun einmal einer großen Klasse technischer Spezialisten. Es war dem atreidischen Imperium gelungen, diese Kräfte in andere Bereiche abzudrängen. Und somit gab es keine technische Gruppe von Bedeutung, die nicht ihrer Bewachung unterlag. Und das Imperium war nur deswegen nicht auseinandergefallen, weil der Feudalismus die beste Gesellschaftsform in einem Universum war, dessen weit auseinanderliegende Grenzen noch wild und barbarisch waren. Duncan spürte, wie es in ihm aufblitzte. Die Erkenntnis, dass das Haus Corino einen illegalen atomaren Angriff nicht riskieren konnte, führte dazu, dass er den Rest seiner Berechnungen in unglaublicher Schnelligkeit erledigen konnte. Seine Gedanken hielten sich in der Mitte, obwohl ihm völlig klar war, welche Elemente seiner Auswertungsarbeit diese Entscheidung herbeigeführt hatten. Das Imperium verfügte über ebenso viele atomare Waffen wie die Hohen Häuser zusammengenommen. Und mindestens die Hälfte der Hohen Häuser würde ohne nachzudenken reagieren, wenn die Corinos es wagten, die Konvention zu brechen. Unzählbare freiwillige Helfer würden zu den Waffen eilen und das planetare Abwehrsystem der Atreides unterstützen. Schon die Angst würde die Hälfte der Hohen Häuser dazu verpflichten. Salusa Secundus und seine Mitstreiter würden in atomaren Wolken untergehen. Und eine solche Massenvernichtung konnte das Haus Corino nicht riskieren. Sie hatten gar keine andere Wahl, als die Atomwaffen, die sie in Reserve hielten, für den einzigen Zweck bereitzuhalten, zu dem sie sich verpflichtet hatten. Die Menschheit mit ihnen vor der möglichen Bedrohung anderer Intelligenzen zu beschützen, sollte eine derartige Situation jemals eintreten. Die Ergebnisse seiner Berechnungen waren klar. Es gab in ihnen kein Wenn und Aber. Alia hatte sich zur Entführung und Terror bekannt, weil sie entartet war und die bisherige Politik ihrer Familie nicht mehr verfolgte. Das Haus Corino war eine Bedrohung, sicher, aber keine derartige Bedrohung, wie Alia sie in der Versammlung dargestellt hatte. Sie wollte Lady Jessica aus dem Verkehr ziehen, weil sie längst erkannt hatte, was nun auch ihm klar geworden war.